Na schön, okay, dann nochmal herzlich willkommen zum Chaos-Seminar. Mein Name ist Pierre Widersheim und ich bin hier Mitarbeiter an der Universität Ulm in der Medieninformatik und habe auch hier studiert und bin jetzt am Promovieren. Genau, das waren die einleitenden Worte. Jetzt geht es auch los. Die Einführung gibt es erstmal keine Folie, sondern eine kleine Demonstration zum Warmwerden, zum Einführen. Es geht um Virtualisierung. Die erste Geschichte, die wir vielleicht haben, vielleicht kommt euch irgendjemand das bekannt vor. Juhu, da gibt es so ein kleines Spiel und da kann man auch wunderbar draufgehen, wenn man nicht aufpasst und mit den Gedanken bei der Sache ist, sondern hier einen Vortrag halten muss. Also ich kann die Speicher, die man, wenn man irgendwie geschickt genug ist, auslesen kann. Und wenn man dann noch ein bisschen was über den Gameboy weiß, dann hier auf seinem normalen PC ausführen kann, erstaunlicherweise. Und also ich habe das hier nicht ausgelesen, man kann sich das auch einfach im Internet runterladen, aber ich habe mir sagen lassen, wenn man dann im Besitz des Originalspiels ist, dann ist das schon in Ordnung. Und dementsprechend habe ich das jetzt hier einfach mal vorgeführt. Es also vollständig irgendwie zu spielen. Es ist vielleicht auch, je nachdem, was man für eine Tastatur hat, viel angenehmer, was man für einen Bildschirm hat, als mit diesem Winsky-Ding irgendwie da rumzuhantieren. Vielleicht ist der Gameboy auch irgendwann mal kaputt gegangen und man hat noch alles voller Spiele zu Hause und, oder man hat nie einen Gameboy gehabt. Da ist es doch manchmal ganz praktisch, wenn man hier so eine Alternative dazu hat, um hier auf seinem PC ein bisschen rumzudaddeln. Was man natürlich, was ich auch noch kurz mal demonstrieren möchte, ist, man kann ja nicht nur das, sondern auch irgendwie sein Handy mal kurz auf den PC holen. Das ist jetzt hier eine Android-Emulation. Der Bildschirm ist leider ein bisschen klein. Und da kann man dann auch sein komplettes Phone irgendwie hier mal. Ja, da sehe ich jetzt leider nichts. Muss ich ein bisschen hochschieben. Hier sind meine ganzen Apps und die kann ich auch ausführen. Das ist jetzt die Uhrzeit, die ist vielleicht nicht so interessant. Oder ganz normal den Taschenrechner oder meine ganzen könnt jetzt meine ganzen Kontakte im Internet surfen, alles Mögliche ist wunderbare Sache. Aber wieso läuft das eigentlich auf meiner Kiste hier? Es ist ja mal wirklich kein Smartphone. Die Geschichte, weg damit, heißt Emulation bzw. Virtualisierung. Ein kurzes Beispiel auch hier. Ui. Das war zu viel. Sorry, mein Rechner ist abgestürzt. Na gut, das war vielleicht ein bisschen viel. Das hängt ganz davon ab. Also Moment, ich muss hier gerade. Ach, das seht ihr jetzt auch noch alles. Ja, macht ja nichts. Also es hängt natürlich ganz davon ab, was die Emulation alles kann. Also in dem Fall war es jetzt ein Android-Entwicklungskit, mit dem ich dann halt direkt meine Programme, die ich entwickle, direkt auf der Oberfläche laufen lassen kann, testen kann und die einen gewissen Funktionsumfang auf jeden Fall besitzt. Also zum Beispiel die Kamera ist rudimentär umgesetzt, aber wenn ich ein Bild schieße, dann kommt sozusagen immer das gleiche Bild. Aber ich kann die Funktion zumindest nutzen, zumindest ab einer bestimmten Entwicklungsversion. Telefonieren selber kann ich, so viel ich weiß, nicht, weil die SIM-Karte jetzt an sich nicht emuliert wird, sondern einfach ja, der so tut, als wäre keine SIM-Karte eingelegt. Es gibt natürlich viele andere Entwicklungs- oder Möglichkeiten für so Emulationen, für virtuelle Systeme. Wenn ich zum Beispiel ja, ein Programm mir runterladen möchte aus dem Internet und ich weiß nicht, was macht das überhaupt, will ich das vielleicht nicht gleich in meinem Echtsystem irgendwie einsetzen und ausführen, sondern wenn ich vorsichtig bin, kann ich das ja vielleicht in der virtuellen Maschine erstmal ausprobieren, um dann zu untersuchen, wird mein System irgendwie untersucht, verändert das Programm irgendwelche Systemdateien oder was stellt das Ding überhaupt an? Und im schlimmsten Fall kann ich die virtuelle Maschine dann vielleicht wieder zurücksetzen auf den Stand, bevor ich das Programm installiert habe. Wir haben gesehen, alte Spiele sind eventuell eine Sache. Ich habe ein paar Sachen zu Hause rumliegen. Die laufen auf aktuellen Windows-Versionen oder auf Linux oder im Wine einfach nicht. Da hatte ich mir halt dann auch mal ein altes Windows nochmal installiert. Vielleicht Dual Boot ist auch so eine Geschichte. Ich habe mehrere Systeme auf meiner Platte, aber vielleicht ist es mir zu blöd, jedes Mal mich für ein System zu entscheiden. Und es wäre doch schön, wenn ich beide parallel irgendwie laufen lassen kann. Und das sind alles Dinge oder Gründe für Emulation bzw. Virtualisierung. Die Entwicklung haben wir schon gesehen von Android zum Beispiel, dass ich das nebendran im Fenster gleich ausprobieren kann. Und dafür will ich jetzt drei Konzepte erstmal vorstellen, was da die Unterschiede sind, nämlich die Emulation, die Virtualisierung und dann noch Paar-Virtualisierung im Speziellen. Erstmal möchte ich mir die Betriebssystemarchitektur, die dafür notwendig ist, um solche Schritte auszuführen, mal kurz anreißen. Es sind vier Schichten, die jetzt hier insbesondere notwendig sind, um sowas auszuführen oder die halt jetzt hier in dem Kontext wichtig sind. Betriebssysteme sind natürlich viel komplizierter, aber hier für unsere Zwecke zur Verdeutlichung soll es erstmal reichen. Also ich habe zumindest, also hier oben habe ich den User Space, wo meine Programme ausgeführt werden, die alltäglichen Geschichten, irgendwie Mail, News, Webbrowser und alle möglichen Sachen. Diese Programme greifen dann natürlich auf die Funktionen des Betriebssystems zu. Das ist eine Schnittstelle dazwischen, die definiert ist, was die Programme alles vom Betriebssystem nutzen können, was dann passiert. Das Betriebssystem hat nach unten zur Hardware auch wieder eine Abstraktionsschicht auf jeden Fall. Für jeden Hardware-Typ, für jedes Device gibt es normalerweise einen eigenen angepassten Treiber, der, wenn das Betriebssystem irgendwie mit der Hardware kommunizieren möchte, dann die entsprechenden Befehle direkt an die Hardware sozusagen zusammenstellt und ausführt und natürlich die Hardware unten, die das Ganze dann ausführt. Also wenn ich jetzt irgendwas aufs Display schreiben möchte, was von der Festplatte lesen möchte oder sonst irgendwie. Und wenn ich jetzt eben ein Programm hier oben habe, das was ausführen möchte oder irgendwas auf die Festplatte schreiben möchte, dann muss es eben durch die ganzen Schnittstellen hier übersetzt werden und durch die ganzen Schichten durch. Einmal runter, vielleicht vom Betriebssystem den Dateihändler erstmal anfordern und die Write-Funktion aufrufen, die dann definiert, was geschrieben werden soll. Im Betriebssystem muss erstmal das Dateisystem die Inodes entsprechen oder die entsprechenden Dateien gesucht werden, auf denen das Programm vielleicht zugreifen möchte und mir schon die bestimmten Blöcke irgendwie raussuchen, die jetzt vielleicht verändert werden oder gelesen werden, zumindest erstmal. Der Treiber für zum Beispiel den IDE-Controller muss das Ganze dann in Kommandos übersetzen und die entsprechenden Blöcke raussuchen, die dann auf der Festplatte dann tatsächlich unten gelesen werden. Das heißt, man hat hier auf jeden Fall erstmal einen ganz schönen Overhead, bis man sich durch diese Schichten durchgearbeitet hat. In den folgenden Folien möchte ich das Ganze noch ein bisschen vereinfachen. Das heißt, ich habe hier nur meine vier Schichten. Und die ganzen Interfaces und den Kram habe ich jetzt mal weggelassen, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Aber es ist natürlich alles nach wie vor. Es ist sehr vereinfacht und in einem echten PC oder in einem echten System sieht es natürlich viel komplizierter aus. Wenn wir jetzt eine reine Emulation haben, also wenn ich jetzt ein bestimmtes Gerät habe, einen Computer, wie Spielekonsole oder sonst irgendwas und ich möchte die jetzt irgendwie in meinem PC laufen lassen, dann muss natürlich exakt wissen, wie das Ding aufgebaut ist, was für Befehle die CPU unterstützt, was da für Hardware drin ist, wie das Ganze funktioniert. Also ich muss sehr gute Kenntnisse über das Gerät haben, um es überhaupt hier umzusetzen. Und dann kann ich mich aber dann dran machen und das Stück für Stück sozusagen alles in Software umzusetzen, nachzuprogrammieren, wie auch immer. Aber es wird sehr schnell halt, weil es auch wieder, wenn es von Neumann-Architektur oder irgendwas ist, dann doch mit entsprechend Hardware wieder relativ schnell kompliziert wird. Und ich muss im Prinzip das komplette System, die vier Schichten, mehr oder weniger, muss ich hier jetzt nochmal abbilden. Das heißt User Space, Betriebssystem, Treiber und da unten natürlich dann keine Hardware, sondern halt eine Emulation davon. So würde ich dann zum Beispiel den Game Boy, den C64 oder auch eben so ein Android-Device umsetzen. Der Game Boy ist vielleicht noch ein bisschen einfacher strukturiert, dass ich hier noch nicht diese vier Schichten komplett habe, sondern das alles irgendwie so ein bisschen nebeneinander, beziehungsweise dass einige Schichten fehlen, was weiß ich, direkt auf der Hardware programmiert ist oder so, aber im Prinzip die Emulation an sich ist erstmal sehr aufwendig und so ein Gameboy, der wirklich, oder ein C64, der keine besonders hohen Taktraten hat und wirklich einfache Hardware, sowas kriege ich mit meinem PC jetzt, sage ich mal, in Echtzeit einigermaßen hin, aber Emulation an sich ist sehr aufwendig, sehr komplex und ich muss jeden Befehl, den ich hier emulieren will, brauche ich da teilweise ein Dutzend oder noch mehr tatsächliche Befehle, die ich hier unten auf meiner Hardware ausführen muss, bevor ich dann tatsächlich das Ergebnis von einem emulierten Befehl habe. Also hier, wenn ich im User Space irgendwas ausführen möchte in der Emulation, muss es erst durch die Hardware-Emulation und von dort aus dann auf die tatsächliche Hardware. Jetzt kann ich versuchen, das irgendwie so ein bisschen zu vereinfachen, zu verschlanken, ein paar Sachen auszunutzen. Zum Beispiel eben, wenn ich die Hardware, die ich emulieren möchte, tatsächlich auch unten verfügbar habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinem Laptop hier mit einer x86-Architektur einfach nur ein anderes Betriebssystem ausführen möchte, das auch eine x86-Architektur unterstützt, dann kann ich mir schon viel von der Arbeit sparen und gerade diese ganze Emulation wird dadurch wesentlich vereinfacht. Und dann an dem Punkt, wo wir existierende Hardware dann in der Emulation auch weiterverwenden, teilweise dann in mehrfacher Ausführung. Also ich kann dann teilweise hier nicht bloß eine virtuelle Maschine ausführen, sondern eben eine ganze Reihe von, je nachdem, was ich für Ressourcen zur Verfügung habe, kann ich das Ganze ein bisschen auf jeden Fall vereinfachen. Im Normalfall habe ich dann den normalen User Space und vielleicht auch das originale Betriebssystem, was ich hier laufen lassen möchte, unverändert und habe dann aber auf jeden Fall an der Schicht der Treiber nur noch sozusagen eine Abstraktionsschicht, das heißt, die Treiber werden ersetzt und sehen im Prinzip so aus wie die echten Hardware-Treiber, aber haben natürlich nicht mehr die Funktion, dass sie die tatsächliche Hardware ansprechen, sondern ich leite das Ganze nur noch an die Zugriffskontrolle im Prinzip weiter, die dann entscheidet, ja, darf jetzt zum Beispiel dieser Plattenzugriff oder dieser Speicherzugriff überhaupt von diesem User Space Programm oder von diesem Betriebssystem auch ausgeführt werden und dann leite ich das Ganze durch das normale Betriebssystem, also mein Host-Betriebssystem weiter und habe mir auf jeden Fall an der Stelle schon mal einiges gespart, weil ich die echte Hardware gar nicht emulieren muss. Gut. Oftmals habe ich dann auch Vereinfachungen, das heißt, die Netzwerk Funktionalität zum Beispiel ist jetzt nicht so kompliziert nachzubilden. Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel schon sozusagen eine echte Netzwerkkarte simulieren und für meine virtuelle Maschine dann ein eigenes Subnetz zur Verfügung stellen und da so mit NAT und Bridging arbeiten, so dass ich auf jeden Fall in meinem in meinem Host-Betriebssystem, das ist dieses hier, auf jeden Fall Kontrolle über die ganzen Netzwerkaktivitäten habe und das Ganze auch nicht so kompliziert ist, da nachzubilden. Teilweise habe ich dann auch hier schon Unterstützung im Betriebssystem selber für solche virtuellen Maschinen, sodass ich hier gar nicht auch durch den User Space durch muss, dass ich also mir nochmal eine Schicht spare, um das Ganze nochmal ein bisschen zu beschleunigen, beziehungsweise um überhaupt die Funktionalität, die ich brauche, irgendwie komplett abzubilden, weil ich ja eben auch auf physikalischen Speicher dann irgendwie zugreifen muss. Der nächste Punkt ist dann die Paravirtualisierung, wo ich die Virtual Machine gar nicht mehr im User Space auf jeden Fall laufen habe, sondern direkt im Betriebssystem aufsetze. Und ich habe noch eine weitere Veränderung, und zwar habe ich hier in meiner Virtual Machine schon am Betriebssystem große Veränderungen vorgenommen, sodass die beiden Betriebssysteme im Prinzip direkt aufeinander sitzen und eine Schnittstelle haben, sodass das Betriebssystem auf jeden Fall verändert werden muss für die Virtualisierung, verschlankt werden muss. Das heißt, ich habe eine viel direktere Schnittstelle, nicht mehr über Treiber und emulierte Hardware, sondern ich kann direkt sagen, ich will irgendwie Netzwerkpakete rausschicken und dann wird es von dem Betriebssystem hier ausgeführt. Und ich habe eine als Verbindungskomponente dann einen sogenannten Hypervisor, der die Aufrufe entgegennimmt und dann auch entscheidet, also die Zugriffskontrolle durchführt. Kann ich die Sachen ausführen? Muss ich das irgendwie queuen? Und sonstige Geschichten. In dem Fall spricht man von einem Hypervisor Type 2, weil der hier noch im Betriebssystem sitzt und auch die ganzen Treiber des Betriebssystems im Prinzip mitnutzen kann. Das heißt, auch nach unten hin zu der Hardware noch eine Abstraktionsschicht hat, um sich die ganzen Treiber eigentlich nicht zu kümmern braucht. Und die letzte Variante, die ich hier auf jeden Fall vorstellen möchte, ist dann die Full Virtualization mit einem Hypervisor Typ 1, der jetzt auch hier unter dem Betriebssystem sitzt und direkt auf der Hardware arbeitet. Ich habe dann das Problem, der Hypervisor muss natürlich die Hardware darunter direkt kennen, beziehungsweise die Hardware muss dann so einen Hypervisor auch nochmal separat unterstützen. Da gibt es zum Beispiel in der Intel und in der AMD-Architektur spezielle Hardware-Erweiterungen, die eben speziell für diesen Hypervisor dann implementiert und integriert wurden und auf die der Hypervisor dann zugreift. Das erste System, das ich dann starte, übernimmt dann die Kontrolle über den PC und hat sozusagen eine gesonderte Stellung, weil es dann auch mit dem Hypervisor direkt kommuniziert und den instruiert, zum Beispiel jetzt ein zweites Betriebssystem als zweite virtuelle Maschine oder als virtuelle Maschine zu starten. Aber auch das Hostsystem, also die sind relativ gleichberechtigt und laufen einfach nebeneinander, nur dass eben dieses erste System hat die Kontrolle über, kann eben andere Systeme starten und nicht. Und alle weiteren virtuellen Maschinen haben eigentlich so gut wie keine Kenntnis, dass sie auf virtualisierter Hardware laufen, sondern sind unverändert und können einfach so gestartet und wieder beendet werden. Und dieser Hypervisor hat eben zusätzlich noch die Aufgabe, dass er eben, wenn Zugriffe auf die Hardware stattfinden, diese koordiniert, eventuell halt dann serialisiert und queued oder auch verwehrt, wenn sie die falsche Hardware ansprechen, beziehungsweise teilt dann dem Betriebssystem auch die Ressourcen zu, also Speicher und welche Festplatten und so weiter Vorrat vorhanden sind. Das geht allerdings natürlich nur bis zu einem gewissen Bereich. Also diese Hardware-Virtualisierung unterstützt dann normalerweise nur solche Sachen wie eben CPU, Speicher, und Buszugriffe zum Beispiel, aber solche Sachen wie Grafikkarten und Netzwerkgeschichten, da wird es dann wieder sehr kompliziert. Also im speziellen Grafikkarten, da gibt es keine Hardware-Virtualisierungsunterstützung dafür, sondern das muss man dann eigentlich wie im Beispiel vorher mit so einer Hypervisor-Typ 2-Konstruktion irgendwie abfangen, beziehungsweise man kann auch hier alle Sachen, die jetzt zum Beispiel von der Grafikkarte an die Hardware gehen würden, in dieses Betriebssystem umleiten. Dort wird es dann eben verarbeitet, an die Grafikkarte geschickt und dann im entsprechenden Fenster, je nachdem, wie die virtuelle Maschine ausgeführt wird, ob sie in einem eigenen Fenster sitzt oder sonst irgendwie Grafikausgabe hat, dann entsprechend ausgeführt und dargestellt. Aber es kann nach wie vor, es ist eine sehr komplexe Angelegenheit und ja, es kann auch mal was schief gehen, wie man sieht, dass der Rechner irgendwie mal kurz weg ist. Jetzt nochmal so ein bisschen prinzipiell die Vorteile von so einer ganzen Geschichte. Wenn ich jetzt Systeme habe, die meiste Zeit irgendwie idle sind und die jetzt nicht die komplette Hardware auf einmal beanspruchen, dann kann ich eben auch mehrere Systeme gleichzeitig auf meiner Hardware ausführen, je nachdem, was ich für Ressourcen habe, was für Anforderungen die einzelnen VMs haben. Ich habe sozusagen eine bessere Auslastung, kann mehrere Sachen gleichzeitig laufen lassen, wenn meine Hardware das hergibt und jetzt ich nicht irgendwie jetzt CPU-intensive oder sonst irgendwie ressourcenintensive Programme oder irgendwas ausführen möchte. Ich habe eine sehr große Flexibilität, wenn die Sachen in Software umgesetzt worden sind. Ich kann eben mein Android-Phone, meine Emulation, mein Gameboy, hier alles Mögliche hier starten, nebeneinander, unabhängig von meinem existierenden Betriebssystem. Es gibt natürlich auch so Fälle, dass ich irgendwie alte Systeme habe, wo die Hardware zum Beispiel abraucht, die ich aber irgendwie weiter betreiben möchte, weil ich irgendeine Software habe, die halt nur auf den alten Sachen läuft, unter anderem eben auch Spiele, oder ich habe irgendwie mal für ein Messinstrument was gekauft, was eben auf einem aktuellen System irgendwie nicht mehr läuft, aber ich das Instrument weiter betreiben möchte. Irgendwie solche Geschichten fallen da natürlich drunter. Dann, was die Verfügbarkeit angeht, habe ich bei der Virtualisierung, je nachdem, was ich da einsetze, Möglichkeiten, solche virtuellen Maschinen also redundant auszulegen, von einem Host auf den anderen die Maschine zu verschieben, ohne dass die Maschine unterbrochen werden muss, also dass der Dienst also kontinuierlich weiterläuft. Mit Snapshots also kann ich Sicherungszustände anlegen, Backups machen natürlich, wenn meine Virtualisierungsumgebung das entsprechend unterstützt. Also gerade bei hochverfügbaren Geschichten, wenn man nicht gerade die Hardware auch doppelt ausführbar hat, also irgendwann zum Webserver irgendwas geht, kann man sich damit behelfen, dass einfach mehrere Kisten, also mehrere Services auf zwei Kisten aufzuteilen und dann dementsprechend, wenn eine ausfällt aus dem Backup oder wie irgendwas, oder sie vorher, sage ich mal, zu migrieren, wenn bei einem der Server irgendwie der Speicher eng wird oder eine der virtuellen Maschinen auf einmal hohe Arbeit irgendwie verursacht, und dann kann ich das also sehr gut hin und her schieben und ein bisschen ausgleichen. Und ein wichtiger Punkt ist eben auch noch die Abschottung zwischen den Systemen. Ich habe im Prinzip ein komplettes Betriebssystem, und wenn mein Hypervisor richtig arbeitet und meine virtuelle Umgebung entsprechend sauber programmiert ist, dann im Normalfall kann das eine Betriebssystem überhaupt nicht auf Ressourcen des anderen zugreifen, und ich kann also irgendjemand da drauf lassen, Root-Account geben, wie auch immer, und der kann mir mein Gesamtsystem nicht zerschießen, auch nicht das System der VMs nebendran. Also gerade im kommerziellen Bereich bei Root-Servern oder irgendwie sowas ist das natürlich gang und gäbe, solche Virtualisierung. Aber wir haben es gesehen, es entstehen natürlich auch sehr viele Nachteile dadurch. Also wenn ich viele VMs auf meinem PC hier laufen lassen möchte, dadurch wird der Hauptspeicher nicht größer, auch wenn ich jetzt zwei VMs starte, die müssen sich das natürlich aufteilen, die Festplattenzugriffe müssen auf eine Festplatte irgendwie koordiniert werden. Es gibt Konkurrenz, wenn die eine viel arbeitet, muss die andere so lange warten oder umgekehrt. Durch die Virtualisierung habe ich zusätzlichen Ressourcenverbrauch, weil ich das Ganze koordinieren muss. Ich muss berechnen, wer darf was. Ich muss Sachen umsetzen, ich muss Sachen emulieren. Das kann sehr viel, also ein Vielfaches von dem, was eigentlich gerechnet bzw. emuliert werden soll, eben ausmachen. Es vermindert natürlich auch die Ressourcen, die ich sowieso zur Verfügung habe, um die sich die VMs dann streiten. Die Sache mit der Hardware-Emulation bzw. der Virtualisierung ist auch sehr kompliziert, weil ich im Prinzip die echten Treiber irgendwie nachbilden muss. Teilweise ist es einfach, wenn ich jetzt nur irgendwie es um Plattenzugriff oder um Speicherzugriff geht, das kann ich normalerweise relativ einfach von meiner virtuellen Maschine irgendwo in meine tatsächliche Hardware irgendwie rübermappen, und da ist der Aufwand, das konvertieren, relativ gering. Aber wenn es eben so um, sage ich mal jetzt, eine USB-Hardware geht oder um natürlich 3D-Grafik, da wird das Ganze unheimlich kompliziert, und ich muss also wirklich viel Entwicklungsarbeit leisten, bis ich das halbwegs zum Laufen bekomme. Oder ich muss halt, je nachdem, was ich für Anforderungen habe, mit relativ einfacher Hardware dann in meiner Virtualisierung einfach auskommen. Die Virtualisierung selber ist natürlich auch nochmal ein kompliziertes Stück Software, was geschrieben werden muss. Die Treiber müssen geschrieben werden, und da gibt es bestimmt wieder Löcher, Sicherheitslöcher, Schwierigkeiten, die vielleicht auch sogar angreifbar sind. Im schlimmsten Fall hält eben meine Abschottung nicht wirklich, und im schlimmsten Fall kommt dann vielleicht jemand, der so eine virtuelle Maschine angreift, von welcher Position aus immer, eventuell sogar auf mein Host-System und kann da die Kontrolle übernehmen. Wenn ich es mir natürlich einfach mache und sage, irgendwie, ich will irgendwie 5 Webseiten irgendwie hosten, und ich mache für jede von diesen 5 Webseiten ein eigenes Betriebssystem, eine Instanz auf, dann habe ich natürlich das Problem, wenn ich jetzt das alles auf einen Webserver machen würde, dann könnte es natürlich sein, dass wenn die 5 Leute ihre Webseite administrieren wollen oder irgendwie Zugriff darauf haben wollen, dass ich die irgendwie ins Gehege komme. Wenn ich 5 Systeme habe, ist das natürlich unproblematischer. Da können die ihren Webserver auch mal gern abschießen sozusagen. Wenn andere darauf Zugriff haben, das tangiert die anderen nicht so. Aber ich muss mich natürlich dann auch 5 Server parallel kümmern. Vielleicht haben die unterschiedliche Betriebssysteme, unterschiedliche Softwarestände werden unterschiedlich oft aktualisiert. Ich muss mich dann mit 5 Sachen rumschlagen. Das ist, je nachdem, was es für eine Konstruktion ist, eventuell einfacher, das in einem System einfach zu belassen und in diesem System halt die Rechteverwaltung ordentlich zu machen, das regelmäßig zu aktualisieren und schauen, dass die Software halt verlässlich ist, anstatt wenn man das Ganze 5-mal macht und dann 5-mal so viel Administrationsaufwand im Prinzip am Bein hat. Aber wie gesagt, das hängt natürlich vom jeweiligen Ansatz und Einsatz dann auch ab. Die Effizienz habe ich ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Also das Ganze, wenn ich es emuliere, wenn ich es virtualisiere, wird erstmal zwangsweise im Prinzip langsamer. Und dann ist die Frage, wie viel wird es langsamer? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine komplette Hardware-Emulation habe, also von PC-Software mit einem Intel-Prozessor, mit einer Grafikkarte, mit Speicher, mit einer Netzwerkkarte, mit einem Display, mit einem Bus, wo dann auch irgendwie PCI-Karten drin hängen, wo irgendwelche seriellen Schnittstellen oder sonstige Eingabegeräte dranhängen. Also 5% ist wahrscheinlich schon ja, ein guter Wert. Wenn es sein muss, kann ich das beliebig nach unten drücken und dann kann ich halt mit einer Hardware, die aktuell ist, eine Hardware, die, was weiß ich, vor 10 Jahren irgendwie gelaufen ist, vielleicht emulieren. Und vielleicht kann ich damit einigermaßen das in Echtzeit machen, sodass dadurch, dass mein Rechner jetzt eben so viel schneller ist als die Rechner vor 10 Jahren, vielleicht habe ich dann ungefähr den Faktor wieder drin. Bei Virtualisierung, also wenn ich versuche, das Ganze abzukürzen, zu vereinfachen, habe ich natürlich die Einschränkung, dass ich nur die Hardware im Prinzip emulieren kann, die mir auch zur Verfügung steht, aber da kann ich dann dafür wiederum einen sehr viel besseren Wirkungsgrad oder eine Effizienz rausholen und dann, ja, je nachdem 50-80%, dann kann ich auch mit einem bisschen schnelleren Rechner auch noch irgendwie in der Emulation halbwegs aktuelle Sachen natürlich machen. Und wenn es dann an die Paravirtualisierung beziehungsweise an den Hypervisor 1 rangeht, da sind dann die Geschwindigkeitsunterschiede jetzt relativ gering. Also da ist die Ressourceneinbuße oder Geschwindigkeitsverlust dann schon relativ gering. Und man kann tatsächlich dann damit auch arbeiten und auch effizient arbeiten. Wie gesagt, es gibt bei der Virtualisierung sicherheitskritische Überlegungen, beziehungsweise es macht ein neues Feld für Angriffe auf. Ich habe eine hohe Komplexität von dem ganzen Zeug. Und eine Variante, die das jetzt sozusagen ausnutzt, ist also der Angriff gegen die Virtualisierungsumgebung. Ich kann versuchen, aus meiner Virtualisierung auszubrechen und aufs Gastsystem, aufs Hostsystem zuzugreifen, beziehungsweise auf andere virtuelle Maschinen, die dort laufen. Und eine andere Variante, die jetzt die Virtualisierung direkt ausnutzt, ist zum Beispiel die Blue Pill, der Blue Pill-Schädling sozusagen oder Trojaner, der ein bestehendes Betriebssystem sozusagen in eine virtuelle Maschine verschiebt. Das klingt jetzt irgendwie aufwendig, aber wenn ich so eine Hardware-Unterstützung habe von so einem Hypervisor, der in der Hardware verfügbar ist, muss ich den im Prinzip nur aktivieren und an bestimmten Stellen halt dann sagen, ja, wenn jetzt irgendwie mein Betriebssystem auf die und die Hardware-Ressource zugreift, dann führe erstmal meinen Code aus, der das dann irgendwie umbiegt oder manipuliert. Und dann kann ich mich sozusagen unterhalb des Betriebssystems im Rechner einnisten und bin vom Betriebssystem im Prinzip überhaupt nicht mehr also erkennbar bzw. kontrollierbar. Und ich habe mich dann praktisch unterhalb vom Betriebssystem eingenistet und kann die komplette Maschine kontrollieren. Jetzt ist die Frage, ist es überhaupt möglich, dann so einen Schädling noch zu erkennen? Und da wird dann heftig darüber gestritten, ob das jetzt der endgültige Trojaner sozusagen ist, der das theoretische Maximum sozusagen rausholt von einem Rootkit oder wie auch immer, also dass er überhaupt nicht mehr vom Betriebssystem aus erkennbar ist. Und da kommt immer die Argumentation, dass ja, in der Virtualisierung kann ich ja mit Hilfe von Timing-Tests genau messen, bin ich in der Virtualisierung oder nicht, also sozusagen, um das zu entscheiden, habe ich mir jetzt irgendwas eingefangen oder laufe ich tatsächlich auf der direkten Hardware. Aber das ist, da ich ja bei allen Hardware-Zugriffen immer wieder auf den Hypervisor auch zugreifen muss, um die Hardware-Zugriffe zum Beispiel eben auf die Uhr zuzugreifen, wie welche Zeit jetzt vergangen ist für irgendwelche Ausführungen, um abzuschätzen, ist das jetzt direkt auf Hardware ausgeführt worden oder wurde es emuliert, ist da irgendwas zwischendrin ausgeführt worden, ist natürlich sehr kompliziert. Ich muss, auch sowas kann wieder manipuliert werden. Ich kann sozusagen auch Tests gegen Timing-Tests dann wieder versuchen zu implementieren und so beißt sich das Ganze so ein bisschen in den Schwanz und ist so ein bisschen Hase-Igel-Spiel und je nachdem kann man dann sagen, ja, es gibt also sozusagen keine endgültige Aussage, ob man denn je die Blue-Pill so gut hinbekommt, dass sie niemand mehr erkennen kann oder beziehungsweise, dass es immer eine Variante geben wird, um so eine Blue-Pill zu erkennen. Also da wird heftig auf jeden Fall drüber gestritten. So, was gibt es denn jetzt alles überhaupt für Implementierungen, um solche Emulation bzw. Virtualisierung jetzt auf seinem System auszuführen? Und ich beschränke mich jetzt halt auf die, es gibt eine ganze Latte, ich beschränke mich auf die, die ich jetzt halt so mir mal angeschaut habe und selber mal so ein bisschen in den Finger hatte. Das ist natürlich nur eine kleine Auswahl und meinen Interessen zufolge auch so ein bisschen, naja, Linux-lastig, was da halt für Sachen verfügbar sind. Das sind zum einen mal die kompletten Emulationen, die also wirklich die komplette Hardware versuchen, in Software abzubilden. Das ist zum einen zu nennen auf jeden Fall der Box-Emulator, der eine komplette PC-Hardware versucht nachzubilden. Genauso dasselbe gilt für QEMU, nur mal um die Namen zu nennen. Bei der Virtualisierung gibt es dann eine ganze Reihe von teilweise auch kommerziellen Produkten, wie also hier unten Virtual PC ist zum Beispiel eine Microsoft-Implementierung, die ich unter Windows aufführen kann. Parallels ist was Ähnliches für den Mac unter macOS. Und dann gibt es aber auch so Sachen wie VMware, VirtualBox, die auf verschiedenen Systemen dann auch wieder laufen, die dann auch teilweise in das Betriebssystem zum Teil integriert sind, dass da Kernel-Module dafür sozusagen in den Kernel eingebunden werden, um das Ganze wieder ein bisschen zu beschleunigen. Aber diese führen im Prinzip komplette Betriebssysteme unverändert eben in einer Softwareumgebung, in einer Virtual Machine aus, sind aber dann durch die Virtualisierung halt auf die Hardware-Plattform normalerweise beschränkt, auf der sie tatsächlich auch ausgeführt werden, auf denen das Host-System tatsächlich läuft. Und dann für Paravirtualisierung und als Hypervisor habe ich hier jetzt auf jeden Fall mal Xen und KVM, die beide im Linux-Kernel schon integriert sind zu einem gewissen Teil und die also sich auch unter das Betriebssystem setzen und dann komplette Betriebssysteme starten und manipulieren bzw. kontrollieren können. Jetzt,
warum müssen wir denn Wine einbauen?
Wine ist eine im Prinzip eine Anwendungsemulation, beziehungsweise die emuliert ja nur,
das heißt, noch eine andere Kategorie.
Ist nochmal eine bisschen andere Kategorie, die sitzt viel weiter oben auf jeden Fall in dem User Space und emuliert ein anderes Betriebssystem und übersetzt praktisch die Anfragen, die vom User Space kommen, einfach auf ein anderes Interface, auf andere Betriebssystemaufrufe und sitzt so zwischen Betriebssystem und User Space auf jeden Fall und übersetzt da die Sachen hin und her und bietet natürlich die entsprechenden Bibliotheken von denen die Anwendung dann praktisch ausgeht. Aber sitzt viel weiter oben als die Sachen, die hier, also speziell die Virtualisierung, als auch die Paravirtualisierung. Es gibt eine Reihe von Features, die jetzt die verschiedenen Implementierungen unterstützen. Dazu will ich jetzt hier auch gar nichts speziell aufhören, sondern ruf einfach, wenn ich meine Maus finde, irgendwo die richtige Webseite auf, wenn ich den Browser irgendwo hier finde, der... So, jetzt muss ich mich wieder am Portal anmelden. Hat der Timeout zugeschlagen. Stimmt, der Reboot. Ja, wobei, der, dann vertippe ich mich natürlich noch. So, dann rufe ich nochmal. Also hier eine kleine Übersicht von virtuellen Maschinenimplementierungen. Also wir haben hier, wenn wir die Liste runtergehen, also eine ganze Latte von Geschichten, die jetzt für verschiedene Betriebssysteme, verschiedene Plattformen, verschiedene, wie auch immer, irgendwie ausgelegt sind. Hier geht es eben, sind sie zum Beispiel für Multiprozessorsysteme ausgelegt, also symmetrisches Multiprocessing. Was für Betriebssysteme können dann virtualisiert, emuliert werden? Wie schnell wird das Ganze ausgeführt? Kommerzieller Support und so weiter und so fort. Nochmal das Ganze. Und jetzt die dritte Tabelle listet dann sozusagen Features auf, die jetzt für den normalen Betrieb, wenn ich mir jetzt irgendein anderes Betriebssystem auf meinem PC installieren möchte, um da irgendein Programm auszuführen, was weiß ich, ein Windows und darin dann ein Office oder sowas, was auf meinem Linux nicht direkt läuft. Da spielen dann hier solche Sachen also eine erhebliche Rolle, wie zum Beispiel USB-Support. Ups. Ja, das benutze ich jetzt hier nicht. So. Kann ich also meinen Speicherstick irgendwie direkt anschließen und kann der in meinem virtuellen System irgendwie gemountet werden, beziehungsweise habe ich andere Geräte wie Webcams oder solche Sachen, kann mein Betriebssystem, emuliertes oder virtuelles Betriebssystem, diese Sachen ausführen. Dann natürlich ganz wichtig, eine GUI, kann ich das irgendwie anzeigen oder kann ich nur übers Netzwerk vielleicht darauf zugreifen. Live Memory Allocation ist jetzt sowas wie, wenn ich den Speicher des virtuellen Betriebssystems im laufenden Betrieb vergrößern, verkleinern, anpassen. Ganz wichtiger Punkt ist eben 3D-Beschleunigung, wenn ich jetzt alte Spiele oder sonstige Sachen habe, die ich in der virtuellen Maschine ausführen möchte. Da gibt es also noch große Einschränkungen auf jeden Fall, weil das eine unheimlich komplizierte Angelegenheit ist, die natürlich nicht einfach ist nachzubilden und die natürlich hardwaretechnisch auch unglaublich aufwendig ist. Teilweise sind ja nicht mal die Internas von diesen Grafikkarten bekannt, wie die das intern überhaupt alles berechnen und mit eben sehr viel Hardwareaufwand verbunden ist. Also so Standardisierung wie zum Beispiel OpenGL gehen da noch, das quasi mein Gastbetriebssystem OpenGL an mein Host-Betriebssystem weiterleitet und das dann auf der Grafikkarte ausgeführt wird, wenn es denn, normalerweise muss man eben auch prüfen, wird da irgendwie versucht, es irgendwie auf Sachen zuzugreifen, die jetzt mit meiner Grafik irgendwie in Konflikt kommen. Also es ist auch eine relativ komplizierte Angelegenheit. Dann versuche mit DirectX den verschiedenen Versionen, 3D oder irgendwie, muss man auf jeden Fall sehr viel Aufwand reinstecken, um das zum Laufen zu bekommen. Deswegen ist jetzt hier zum Beispiel VirtualBox von Oracle, die das halt kommerziell vertreiben, haben dann den Aufwand irgendwie reingesteckt, um da DirectX auszuführen, weil sie eben auch viele Kunden haben, die dann ihr Windows drin virtualisieren wollen. Während viele offene und freie Implementierungen dann natürlich den Aufwand eventuell nicht leisten können und sich dann natürlich mit Einschränkungen zufrieden geben müssen. Man sieht, also es gibt eine ganze Reihe von Geschichten und allein das ist schon Also man hat die große Auswahl, man muss bei jedem schauen, unterstützt das die Features, die ich tatsächlich auch haben möchte, oder ist genau das, was ich brauche, eben hier nicht mit implementiert. Das waren die Features. Dann noch ein paar ausgewählte Sachen, was jetzt solche Performance- oder so Implementierungsdetails noch ein bisschen drauf, was da halt wichtig ist und was es da für Unterschiede gibt. Zum Beispiel, wie jetzt meine virtuelle Maschine auf meine tatsächliche Festplatte, meine Datenträger, wie auch immer zugreift und wie die Partition, die ich normalerweise habe und wo mein Betriebssystem rein installiert ist, auch irgendwie abbilden kann. Also das Einfachste ist sozusagen, ich habe meine komplette Partition in einer einzelnen Datei in meinem Dateisystem. Da muss mein Dateisystem natürlich entsprechend große Dateien unterstützen. Mit 4 GB bin ich eventuell schnell an der Grenze. Ich habe dann ein normales, also die Daten, wie sie auf der Partition liegen würden, liegen einfach dann in einer Datei drin und im Normalfall kann ich dann zum Beispiel auch diese Datei auch als in mein Dateisystem mounten und einbinden. Dann gibt es als sozusagen Vereinfachung bzw. irgendwie als Möglichkeit, dass wenn ich jetzt 20 GB Partitionen für mein Windows erstmal anlegen möchte und ich aber im Normalfall irgendwie nur ein paar Gigabyte davon nutzen werde, die Möglichkeit sozusagen Sparse Files zu nutzen. Das heißt, es wird einfach alles sozusagen mit Nullen initialisiert und die Nullen belegen aber erstmal auch gar keine Blöcke in meinem Dateisystem, sondern ich lege einfach eine Datei an, die entsprechend ja, schon eine Größe aufweist, aber die Blöcke noch gar nicht allokiert hat auf meiner Festplatte. Und das kann ich natürlich im Prinzip beliebig groß machen und erst, wenn ich dann Daten auf die Platte schreibe, werden die Blöcke entsprechend auf der Platte belegt und solange meine Festplatte nicht viel enthält, bleibt die Datei, in die ich das reinschreiben möchte, auch schön klein. Das kann man hier, kann ich hier einmal kurz demonstrieren. Ich muss mal schauen, habe ich die Datei, ja. Ich kann mit DD zum Beispiel so eine Sparse-File anlegen, indem ich aus DevZero Daten lese und dann eben in meinen Sparse-File reinschreibe. Das ist ein beliebiger Dateiname natürlich. Block Size ist also wirklich ein Byte und ich mache das auch nur einmal. Aber ich springe sozusagen erstmal 10 Megabyte nach vorne und schreibe also tatsächlich irgendwie nur ein Bit in diese ganze Datei. Aber die Datei hat jetzt 9,8 Megabyte. Und ich kann mir das Ganze natürlich auch mit einem anderen Befehl noch detaillierter ausgeben. Und zwar mit S zeigt dann auch eben Sparse Files, tatsächliche Belegung. Und in der tatsächlichen Belegung der Datei sind es nur 4 Kilobyte, obwohl hier 9,8 Megabyte angezeigt werden. Also ich kann das auch mit DU mir nochmal anschauen. Da werden jetzt 8 Kilobyte angezeigt, dafür halt das Dateisystem auch noch für das Verzeichnis an sich. Und wenn ich jetzt anfange, irgendwie da tatsächlich Daten reinzuschreiben in mein Sparse-File, dann würde es halt immer weiter wachsen. Aber ich kann sozusagen erstmal großzügig den Platz irgendwie vorgeben und nach und nach füllt sich dann der Speicher mit oder wird die Festplatte dann tatsächlich mit Daten belegt. Das ist natürlich nicht immer sinnvoll, wenn ich wieder sozusagen von meiner virtuellen Festplatte dann Daten lösche. In diesem Fall wird aus solchen Sparse-Dateien, wenn ich wieder Nullen reinschreiben würde, wird die Datei aber nicht kleiner. Die Blöcke werden nicht wieder freigegeben, sondern es ist sozusagen, die Datei wächst immer kontinuierlich an. Selbst wenn ich dann auch wieder Nullen reinschreibe, in dieser Implementierung ist es wirklich nur gedacht, ich installiere mir irgendwas, was nur begrenzte Zeit läuft und dann schmeiße ich es wieder weg und dann bin ich froh, dass ich nicht die komplette Festplatte von vornherein irgendwie belegen musste. Gut. Dann gibt es natürlich aber auch noch eigene Formate, wie ich diese Dateien aufbaue. Auch meistens, dass ich mit kleinen Dateien anfange, die dann wachsen. Es gibt auch Implementierungen, wenn ich so Dateien wieder lösche in meiner virtuellen Maschine, dass die tatsächlich auch aus dem existierenden System dann die Dateigröße wieder verringern. Aber das ist dann natürlich nochmal komplizierter und wird nur von einigen Systemen dann unterstützt. Also es gibt viele eigene Entwicklungen, die natürlich sowas umsetzen. Dann eine Variante ist auch dieses Logical Volume Manager, eine zusätzliche Abstraktionsschicht über meiner Festplatte sozusagen, wo ich mehrere Festplatten sozusagen vereinen kann und daraus wieder einzelne Partitionen, Stückchen mir rausschneiden kann. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll, wenn ich oft neue Maschinen anlege, wenn ich existierende Maschinen lösche oder auch mal irgendwo anders hin verschiebe, dann habe ich sozusagen immer einen Speicherbereich, den ich beliebig verwalten kann, eben Sachen rauslöschen, neue Partitionen dazu anlegen kann, ohne dass ich jedes Mal neue Festplatten anlegen muss oder komplette Festplatten umpartitionieren, existierende Daten irgendwie umkopieren. Das hilft mir natürlich bei solchen virtuellen Maschinen, wenn ich mehrere halt auf einer Kiste betreibe und die oft wechseln, unterstützt es die ganze Sache natürlich. Ich kann Snapshots eventuell anlegen, also die virtuellen Maschinen sehr einfach sozusagen einfrieren, irgendwie ins Backup schieben und dann, wenn irgendwas schiefgehen sollte, dann auch wieder leicht restaurieren. Auch Vergrößerungen, Verkleinerungen sind so mit dem LVM relativ einfach umsetzbar. Wenn mir der Platz jetzt auf meiner einen virtuellen Maschine zu klein ist, dann sage ich eben von diesem LVM, mach da den Platz ein bisschen größer, vorausgesetzt, ich habe natürlich noch Platz auf meiner Platte oder ich hänge einfach eine neue Platte rein und sage, ja, diese Partition soll eben zum Beispiel auch auf die neue Platte weiter ausgedehnt werden, weil ich mehr Platz brauche. Dann muss ich mein existierendes System nicht neu installieren oder irgendwie, sondern kann, wenn mein Dateisystem das unterstützt, einfach das Dateisystem wachsen lassen. Oder auch, wenn ich sage, ja, ich brauche noch eine VM und brauche noch ein bisschen Platz, dann kann ich auch die Sachen wieder sozusagen zurechtstutzen und die Partitionen im laufenden Betrieb teilweise sogar entsprechend anpassen. Und die einfachste und auch die effizienteste Variante ist dann natürlich wieder, wenn ich direkt Partitionen habe, auf die ich zugreifen kann, dann habe ich natürlich weniger Overhead, diese ganze Abstraktionsgeschichte und die Sachen mit Dateisystemen, wo Dateien drin liegen, die dann aber auch wieder auf Blöcke abgebildet und werden und so weiter und so fort. Das erzeugt natürlich auch nochmal Overhead. Und wenn ich wirklich viel Zugriffe auf das Dateisystem habe und große Daten schreiben und lesen muss, dann ist natürlich, wenn ich eine eigene Partition dafür habe, das Ganze nochmal ein bisschen effizienter. Die Migration hatte ich vorher auch schon angesprochen. Das ist einfach eine zusätzliches Feature sozusagen. Ich habe eine virtuelle Maschine auf einem System laufen und ich will aus welchem Grund auch immer die dort weg haben und auf einem anderen System laufen lassen. Sei es, ich will jetzt den einen Rechner runterfahren, weil er irgendwie gewartet oder erweitert werden muss oder vielleicht durch einen anderen Rechner ersetzt werden muss, dann ist es vorteilhaft, wenn ich die virtuellen Maschinen, also sofern ich überhaupt mehrere Rechner habe, die mir da zur Verfügung stehen, aber wenn ich die einfach beliebig unter diesen Rechnern hin und her schieben kann, um eben auch die Ressourcenanfrage oder irgendwie darauf halt zu reagieren und mal mehr oder mal weniger virtuelle Maschinen auf einem Rechner laufen zu haben, je nachdem, was sie gerade machen oder wie viele Ressourcen ich gerade zur Verfügung habe. Da gibt es die einfache Variante, die Cold Migration. Das heißt, ich stoppe im Prinzip meine VM und schaue einfach, ja, was die Partitionen, die sie belegt oder die Daten auf der Festplatte, sichere ich einfach noch ein paar eben Einstellungen, die zu der virtuellen Maschine gehören, wie viel Speicher hatte ich der jetzt irgendwie zugeteilt, was für Hardware hatte die sozusagen virtualisiert, emuliert. Das sind ein paar wenige Daten, die kann ich einfach übertragen, dann eben die entsprechende Partition irgendwo rüber kopieren, das Ganze auf einer anderen Maschine restaurieren und dann das ganze System wieder hochfahren. Das ist auf jeden Fall die einfache Variante, hat aber natürlich zur Folge, dass der Dienst der Webserver oder was auch immer in dieser VM halt läuft, auf jeden Fall zwischenzeitlich unterbrochen wird, je nachdem, wie lange das Ganze natürlich dauert. Aber es ist eine relativ sichere Angelegenheit und macht wenig Probleme. Und die anspruchsvollere Variante ist dann sozusagen die Live-Migration im laufenden Betrieb. Da kommen dann nochmal ein paar andere Geschichten auf das Ganze zu. Das heißt, wenn ich mich jetzt entscheide, so eine Migration anzustoßen, normalerweise muss ich dann ja den Datenträgerinhalt erstmal, also vielleicht einen Snapshot erzeugen, diesen Snapshot dann kopieren, sozusagen auch einen Snapshot von dem Hauptspeicher der virtuellen Maschine machen, den rüber kopieren. Und wenn jetzt dann Zugriffe auf die Maschine waren, sie hat irgendwie natürlich Sachen in den Hauptspeicher geschrieben, sie hat vielleicht was auf die Festplatte geschrieben, dann versuchen im Nachhinein diese Snapshots, die Änderungen dann auf diese neuen Snapshots wieder zu übertragen und zu hoffen, dass in der Zeit dann wieder keine neuen Zugriffe waren. Dann laufe ich also immer so ein bisschen im laufenden System hinterher und habe es dann hoffentlich irgendwann eingeholt. Und ab dem Moment kann ich die existierende VM sozusagen abschalten und die neue VM starten. Und dann ist sozusagen ohne Unterbrechung mein System einfach von einer Maschine auf die andere umgesiedelt worden. Wie gesagt, da kann es dann auch mal Probleme geben, wenn da die Synchronisation nicht ganz funktioniert, wenn die eine Maschine auf Daten schreibt oder beide virtuellen Maschinen sozusagen dann irgendwann gleichzeitig auf die Daten zugreifen und Sachen verändern, weil sie eben nicht genau zum richtigen Zeitpunkt gestoppt oder gestartet wurden, dann kann es halt sein, dass ich also wirklich die Konsistenz in meinem System verliere und im schlimmsten Fall halt dann überhaupt nichts mehr läuft. Und ich dann auf mein hoffentliches Backup irgendwie, das ich hoffentlich gemacht habe, irgendwie wieder zugreifen kann. Jetzt, wie schaut es im Linux-Kernel aus? Also die erste Implementierung von virtuellen Maschinen, die jetzt im Linux-Kernel so Einzug gehalten hat, war von der geschichtlichen Entwicklung her Xen. Die haben so waren die ersten, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und es dann in den Linux-Kernel integrieren wollten. Allerdings hat die Implementierung sehr viel Zeit gebraucht und die Leute vom Linux-Kernel waren mit vielen Details, auch technischen Details, oft nicht einverstanden und die haben Sachen ganz anders umgesetzt als der Linux-Kernel, was jetzt irgendwie Speicherzuordnung oder was auch immer dann anging. Das heißt, die sind so ein bisschen kollidiert. In der Zwischenzeit ist KVM dann entwickelt worden und hat Xen dann im Prinzip so ein bisschen überholt, so dass die KVM-Unterstützung in 2.6.20 schon Einzug erhalten hat in den Linux-Kernel, während Xen dann noch ein bisschen länger gebraucht hat und erst dann in 2.6.23, also die DOM-U, das ist also die Gastsystemunterstützung, langsam in den Linux-Kernel eingeflossen ist und dann, um tatsächlich mein Hostsystem, einen Xen-Hypervisor dort zu starten und andere virtuelle Maschinen dort auszuführen, also die DOM-Zero-Unterstützung für die Hostsysteme war dann erst ab 3.0 zum größten Teil dann im Linux-Kernel vertreten. Einige Features sind aber immer noch nicht komplett umgesetzt, wie sie die aktuelle Entwicklung und die aktuellen erhältlichen Produkte oder kommerziellen Produkte dann halt implementieren. Und KVM hat Xen so ein bisschen den Rang abgelaufen und ist, ja, zum Beispiel bei Red Hat, die hatten erst die Xen-Unterstützung und haben dann auf KVM umgestellt und die Xen-Unterstützung dann zum Beispiel auch wieder komplett aus dem Kernel, den sie in Red Hat mitliefern, dann entfernt zwischenzeitlich. Und QEMU ist auch, gibt es auch Unterstützung im Linux-Kernel und dazu muss man sagen, dass QEMU, also die Emulation von der kompletten PC-Hardware, auch der Source sehr weit Einfluss gehabt hat, beziehungsweise auch komplette Teile speziell in Xen und in KVM übernommen wurden. Und wenn ich jetzt einen KVM-Hypervisor an meinem Linux laufen lasse, dann wird im Normalfall auch die QEMU-Emulation dann mitgestartet, um das komplette System dann eben laufen zu lassen. Also die sind sehr eng miteinander verwoben, beziehungsweise KVM hat QEMU soweit angepasst, damit es eben möglichst effizient diese virtuellen Maschinen starten kann. Gut, jetzt wollte ich noch mal ein paar Sachen demonstrieren. Und ich hoffe, dass es jetzt einigermaßen stabil läuft. Den ganzen Tag über, wo ich das zusammengebastelt habe und auch schon die letzten Tage, war es eigentlich unproblematisch, aber der Teufel steckt im Detail. Ich kann zum Beispiel mal mir eine neue virtuelle Maschine hier erzeugen. Das war klar, ja. Vor allem, Moment, ich vergaß, ich muss nämlich noch das entsprechende Verzeichnis von meinem Server mounten, weil das liegt nicht lokal auf meinem PC, sondern wird übers Netz. Okay, ich muss noch die Freigabe anpassen, weil ich jetzt eine andere IP-Adresse habe. Moment. Und zwar habe ich okay, probieren wir es nochmal. Wo war ich stehen geblieben? Stimmt, ich habe hier, ja. Also hier starte ich jetzt einfach mal. Ich habe mich von Dominik inspirieren lassen, mal ein OpenBSD, das ich vorher mir schon installiert hatte. Und es dauert jetzt natürlich auch wieder ein bisschen, bis das Ganze hochgefahren ist. Und ich habe auch hier eine das ist jetzt speziell KVM QEMU, was hier, also die Implementierung, in dem das Ganze jetzt gestartet wird. Und ich habe hier einen anderen Rechner. Ich habe eben diese OpenBSD virtuelle Maschine, Instanz, wie auch immer, die jetzt hier gestartet wird. Und ich habe hier einen anderen Rechner, in dem ich das, wo ich das hin verschieben möchte. Also eine Live-Migration mal demonstrieren, vorführen möchte, wie auch immer. Das startet natürlich auch ein X in dem OpenBSD. Zack, jetzt bin ich am Login und jetzt schaue ich mal, ob ich es tatsächlich hinbekomme oder ob mir wieder die Fehler irgendwie um die Ohren fliegen. Ich habe mich hier eben schon an dem anderen Rechner vorher mal verbunden und den so eingerichtet, dass das theoretisch eigentlich möglich sein sollte. Ich muss mal schauen, ob die IP-Adressen jetzt wieder problematisch werden. Und jetzt sieht es tatsächlich relativ gut aus. Ich muss jetzt also den Speicherbereich, den Hauptspeicher von dieser OpenBSD-Instanz rüber kopieren. Der andere Rechner greift auch auf dasselbe NFS zu, das heißt die Partition, die Daten, auf wo dieses ganze OpenBSD installiert ist, müssen jetzt in dem Fall nicht kopiert werden, weil, wie gesagt, die beiden Rechner auf dasselbe NFS zugreifen und auf die Daten. Dementsprechend ging das jetzt hier eigentlich relativ flott und das Ganze kann ich auch wieder zurück probieren. Ich hoffe, ich finde das andere Fenster dann wieder. Dieselbe Variante nochmal. Das kann sein, dass der jetzt meine IP-Adresse, die ich hier eingetragen hatte, jetzt noch nicht kennt und dass es jetzt fehlschlägt, aber es ist auch prinzipiell in die Rückrichtung in derselben. Ja, da müsste ich jetzt nochmal die Adresse anpassen. Ich glaube, das spare ich mir jetzt einfach. Müsste mir jetzt vielleicht glauben. Also in die Hinrichtung hat es auf jeden Fall funktioniert. Ich bin jetzt hier. Auch, das ist zum Beispiel auch ein Feature solcher virtuellen Maschinen. Das hier habe ich jetzt auf das Fenster geklickt und jetzt ist mein Mauszeiger hier in diesem Fenster. Und damit ich mein eigenes System rüberkomme, muss ich also hier eine bestimmte Tastenkombination drücken und dann kann ich auch wieder meine richtige Maus also hier überall verwenden. Und genau, das ist der eine hier innerhalb dem OpenBSD, der jetzt hier eingefroren ist. Wenn ich auf das Fenster klicke, dann ist der wieder aktiv und mit einer Tastenkombination komme ich wieder zurück. Es gibt da eben auch Implementierungen, zum Beispiel VMware oder VirtualBox oder so, die dann das unterstützen, dass wenn der Mauszeiger hier aus dem dargestellten Fenster fährt, dass die Maus sozusagen, zum Beispiel bei USB oder so, kann ich ja die Maus einfach rausziehen und dann kann ich auch mehrere Mauszeiger und so weiter haben, mehrere Mäuse parallel. Und mit dieser Unterstützung kann man dann auch den Mauszeiger verschwinden lassen, wenn er aus dem virtuellen Fenster rausfährt und das ganz einfach ummappen. Aber das ist hier jetzt in dem Fall nicht umgesetzt. Okay, das war die eine Variante jetzt mit KVM und QEMU. Und ich kann mir auch hier zum Beispiel einmal demonstrieren, ich habe relativ wenig Einstellungen, irgendwie muss dem ganzen Namen geben. Dann muss ich sagen, ich könnte jetzt auf Barracuda auf dem anderen Rechner jetzt auch hier eine neue virtuelle Maschine starten. Je nachdem mit einem CD-ROM, ISO, also irgendwie eine Installation starten, von wenn ich jetzt irgendein Installationsmedium hier auch vorliegen habe, um dann das zu booten, um Ubuntu, Windows oder sonst irgendwas zu installieren. Also ich habe hier ein Management-Interface, wo ich alles Mögliche konfigurieren kann, übers Netzwerk, wie auch immer. Dann kann ich jetzt hier, wenn ich schon ein Festplatten-Image habe, kann ich das sozusagen hier einbinden und dann verschiedene Anpassungen schon so ein bisschen, je nachdem, was für ein Gastsystem ich installieren möchte oder laufen lassen möchte, hier angeben, dass noch ein paar Verbesserungen bzw. dass die virtuelle Maschine sich auf das Gastsystem auch so ein bisschen anpassen kann. Und dann habe ich mir also wirklich relativ schnell so ein Ding zusammengeklickt und kann das einfach starten. Das ist jetzt so die einfache Variante. Jetzt muss ich das natürlich wieder ordentlich runterfahren, sonst beim nächsten Mal will er dann irgendwie wieder File System Check und alles Mögliche machen. Also das läuft jetzt auf einem anderen Rechner und der Bildschirminhalt wird jetzt über VNC, glaube ich, ist es auch jetzt hier an den Rechner übertragen. Das heißt, ich kann das Fenster hier auch zumachen und mich beim nächsten Mal wieder hin verbinden. Das mache ich eigentlich. Das ist relativ unproblematisch. Und dann kann ich das Ganze auch wieder runterfahren lassen. Eine weitere Variante, die ich vielleicht kurz demonstrieren könnte, ist ich habe einen Dual-Boot-Rechner sozusagen eingerichtet und auf einer zweiten Partition läuft jetzt ein ganz normales Windows und das kann ich mal starten lassen. Und da sieht man auch von der Effizienz her, im Vergleich zu der, wenn ich jetzt Windows tatsächlich starten würde, ist es auf jeden Fall, ja, jetzt hat sich der Bildschirminhalt, das Bildschirmfenster wieder verändert. Es startet ja wie auf einer halbwegs aktuellen Hardware. Ich kann mich hier anmelden. Es ist ein bisschen zäher, als wenn ich es direkt laufen lasse, aber wenn man es mal nur ab und zu starten muss, kann man durchaus damit arbeiten und auch mal ja, eben Office aufrufen, PowerPoint, wie auch immer. Aber man ist dann auch froh, wenn es dann tatsächlich vorbei ist und man die virtuelle Maschine wieder runterfahren kann. Man merkt auch gleich, also da wird jetzt die Hardware schon entsprechend beansprucht. Der Kühler fängt an aufzuheulen und meine Prozessoranzeige hier zeigt volle Auslastung. Und wie gesagt, es ist die Virtualisierung relativ weit oben. Das Betriebssystem ist nicht irgendwie auf mein Gastsystem angepasst oder auf den Hypervisor, sondern das ist ein ganz normales Windows 7. Und es ist alles ein bisschen zäh, aber es funktioniert, wenn man natürlich entsprechend drunter ein bisschen Speicher übrig hat. Dann fahren wir das am besten schnell wieder runter. Und wenn es dann losgeht mit, ach, ein Update ist irgendwie verfügbar, dann macht es ja auf einem normalen System schon keinen Spaß mehr. Gut. Eine Geschichte, die ich auf jeden Fall noch zeigen wollte, wäre jetzt die Xen-Virtualisierung. Jetzt ist das, ja, machen wir das mal dazu. Und zwar habe ich auf einem Rechner Xen installiert. Das ist noch ein Debian Stable, die haben noch keinen 3.0er-Kernel. Und dementsprechend habe ich hier einen 2.6er und habe auch einen gepatchten, für Xen speziell gepatchten Kernel, wo eben dann die Funktionalität schon als Debian-Paket, als Debian-Kernel mit umgesetzt ist und man jetzt nicht anfangen muss, den Kernel von Hand zu patchen oder noch zu kompilieren, sondern es reicht auch, sich die entsprechende Variante vom Kernel zu installieren und als Paket runterzuladen. Xen hat zum Beispiel auch ist jetzt eher, sage ich mal, für größere Serverinstallationen auch geeignet, wo ich zum Beispiel Webserver mehrere am installieren, parallel laufen lassen möchte, vieles von der Kommandozeile vielleicht auch starten und die ganzen Sachen verwalten. Also ich habe jetzt hier, wenn ich noch keine virtuelle Maschine laufen habe, eben meine Domain 0, das heißt mein eigentliches Betriebssystem, das im Prinzip auch schon eine virtuelle Instanz mehr oder weniger darstellt, aber wie gesagt die komplette Kontrolle über das System hat und andere Instanzen starten kann. Und hier gibt es jetzt zum Beispiel bei Xen verschiedene Tools, die es mir erlauben, innerhalb kürzester Zeit ein neues System aufzusetzen, wobei man natürlich da auch auf verschiedene Linux-Varianten im größten Teil beschränkt ist. Und da kann ich hier, wenn ich mich jetzt an die entsprechenden, wenn ich mich nicht dauernd vertippen würde, zum Beispiel hier einen Befehl ausführen, um einen Betriebssystem neu zu installieren. Also hier Xen Create Image ist der Befehl, den ich jetzt ausführen möchte. Dann kann ich eben dem neuen System einen Host nehmen, in dem Fall MigTest. Also es geht auch wieder ein bisschen um Migration. Also es geht, MigTest soll das neue Ding heißen, die Instanz. Ich kann, Size hier gibt an, wie viel Plattenplatz ich dem jetzt zur Verfügung stellen will. Das ist jetzt ein bisschen sparsam, aber das ist für unsere Zwecke, für die Migration eben auch ausreichend für ein einfaches System. Ich muss eine IP-Adresse angeben, unter dem das Ganze laufen soll. Ich kann auswählen, also die Maschine dort, wo das jetzt läuft, hat zum Beispiel zwei CPUs. Da kann ich sagen, ja, dem System reicht aber eine, dann kann es mir auf jeden Fall auch immer bloß eine CPU voll auslasten und die zweite ist auf jeden Fall für das Hostsystem, steht noch zur Verfügung. Dann hier eine Option, die angibt, dass eben der Grub entsprechend einem Xen-System installiert werden soll und da auch schon der richtige Kernel geladen wird, um das System direkt zu starten. Hier ist angegeben, dass es sich um Debian Squeeze handelt. Das heißt, ich kann hier mit einem einfachen Parameter auswählen, was für eine Linux-Variante ich sozusagen auswählen will. NoSwap gibt an, dass ich mir den Swap-Speicher spare, weil das für die Migration natürlich auch dann nochmal doppelt gemoppelt ist und ich darauf jetzt im Moment verzichten kann. und ich stelle dem Ganzen irgendwie 512 Megabyte Hauptspeicher zur Verfügung. Das heißt, mit einem Kommandozeilenbefehl kann ich hier eine komplette VM mir sozusagen zusammenbauen lassen. Ja, und ich habe natürlich die VM schon mal testweise vorher gebaut, deswegen hat er hier gemeckert, aber ich kann es einfach nochmal ausführen. Und jetzt zeigt er mir an, was er machen will und legt also erstmal los. Erstmal legt er ein Dateisystem an und dann beginnt der Bootstrapping-Prozess und den kann man hier auch nochmal ein bisschen verfolgen, indem er in das Logfile reinschaut, dass das Ding produziert. Also er lädt jetzt auch verschiedene Pakete runter und macht Dependencies und alles Mögliche. Das Ganze dauert jetzt ein paar Minuten, aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Aufwand, den ich betreiben muss, wenn ich jetzt mit einer Installations-CD ankomme und die in mein CD-Laufwerk schiebe und dann booten muss und dann irgendwas auswähle, sondern es läuft vollautomatisiert hier im Prinzip und macht es natürlich einfach, wenn man mal, wie bei uns in der Medieninformatik, man braucht mal einen Server für irgendwelche Studenten, die sollen was aufsetzen oder es ist für eine Übung irgendwie wichtig, dass die Leute irgendeinen Dienst zur Verfügung gestellt bekommen sollen, da auf den Server zugreifen oder man braucht ein Wiki oder irgendwas und da ist es halt sehr effizient und sehr schnell einfach mal kurz aufgesetzt. Man hat ein Minimalsystem, auf dem man dann aufbauen kann und mit Apt-Get irgendwas Apache dann halt seinen Webserver innerhalb von 10 Minuten im Prinzip am Start hat. Das Ganze läuft auf einem LVM, das heißt, ich habe schon Plattenplatz auf jeden Fall in so einem LVM reserviert, wo jetzt einfach nochmal 2 GB Partition angelegt wird, ohne großen Konfigurationsaufwand. Solange das läuft, da ich ja eine Migration durchführen will, kann ich vielleicht gerade noch auf der anderen Maschine die Sachen schon mal so ein bisschen einrichten. Ja, natürlich habe ich mich wieder vertippt. Ja, natürlich. Und zwar, also wie gesagt, hier wird ein neues Dateisystem angelegt in diesem LVM. Und das, wenn wir jetzt migrieren wollen, ohne dass wir per Hand oder auf einem NFS oder irgendwie die Daten kopieren wollen, sondern dass es im Prinzip im laufenden Betrieb funktioniert und die Daten wirklich auf 2 verschiedenen Sachen dann, auf 2 verschiedenen Maschinen parallel oder gemirrored werden sollen, dann braucht man hier halt noch ein bisschen zusätzliche Unterstützung. Und da gibt es ein Tool, das heißt DRBD, das ich hier für diesen Zweck einsetzen möchte. Das kann ich folgendermaßen konfigurieren. Da definiere ich also ein paar allgemeine Geschichten. Irgendwie zum Beispiel sage ich hier, habe ich meine 2 Instanzen, also hier auf dieser IP-Adresse, auf diesem Port läuft eben so eine DRBD-Instanz und auf dem Rechner läuft eine andere und die sollen eine spezielle Partition oder ein spezielles Image, nämlich dieses MIG-Test-Disk, was hier auch direkt angelegt wurde, sollen die also synchronisieren. Das heißt, wenn die eine virtuelle Maschine läuft, sollen alle Änderungen, die diese Maschine auf die Platte schreibt, auf den anderen Rechner übertragen werden, sodass auf jeden Fall auf beiden Maschinen diese beiden Partitionen immer gleich sind. Und die Idee dahinter ist, dass ich eben in dem Moment, wo ich umschalte, alles synchronisiert ist und ich mich um die Plattengeschichten erstmal nicht mehr kümmern muss, sondern die schon synchron sind. Dann gibt es hier noch ein paar weitere Parameter, die auch für Xen speziell interessant oder wichtig sind. Das ist ein Device, dieses DRBD0, das sozusagen die Daten entgegennimmt, wenn ich irgendwas auf die Platte schreibe und sie auf der anderen Seite wieder ausspuckt, also das sozusagen den Tunnel darstellt. Ich kann eben hier noch eine Rate angeben, die maximal verwendet wird, um sowas zu synchronisieren. Und ja, Sachen, die für Xen speziell noch ein bisschen wichtig sind, zum Beispiel, dass ich hier eben zwei Primaries habe. Das heißt, es sind also nur die Primaries dürfen auf den Platteninhalt zugreifen und auch verändern. Das hat den Grund, dass Xen, wenn die Migration angestoßen wird, auf der anderen Seite überprüft, ist denn die Partition, die ich gerade verwende, für diese virtuelle Maschine dort verfügbar. Und speziell ist sie auch schreibbar. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn ich ein Primary und ein Secondary habe und nur der Primary darf schreiben und der Secondary wird im Notfall, wenn der Primary ausfällt, dann halt auf Primary umgestellt und darf erst dann richtig loslegen. Das kann bei Xen speziell zu Problemen führen und deswegen werden hier einfach zwei Primaries definiert und es funktioniert auch. Also das Problem in dem Fall wäre, dass wenn die gleichzeitig eben schreiben würden, dann könnte es auch zu Konsistenzproblemen kommen und man kann sich alles zerschießen. Aber solange man eben in Xen in dieser Umgebung bleibt, darf man sich auch hier zwei Primaries konfigurieren und im Normalfall funktioniert es auch. So, hier unten, das Ding ist fertig. Er fragt jetzt nach einem Root-Passwort. Da muss ich jetzt halt irgendwas eingeben, was ich mir hoffentlich auch merke. Und ich darf mich natürlich wieder nicht vertippen. Und er zeigt mir jetzt, also er hat jetzt 6 Minuten gebraucht und es ist keine besonders aktuelle Maschine, ist auch schon ein bisschen älteres Teil, aber dafür ist es eigentlich ganz okay. Und er zeigt mir hier auch gleich den SSH-Fingerprint an. Das heißt, wenn ich jetzt hier mich auf diese IP verbinden möchte, dann ja, habe ich wieder zu restriktive IP-Filterregeln. Oder? Moment, Quatsch, ich habe die Maschine noch gar nicht gestartet. Also schauen wir nochmal in XMList. Da ist immer nur mein Gastsystem drin. Ich muss das Ding natürlich noch starten. Und das kann ich mit XMCreate und hier jetzt eine Konfigurationsdatei, die mir dieses Xen-Tool angelegt hat, wo also alle Informationen über die virtuelle Maschine, Speicher und so weiter und so fort abgelegt sind. Und wenn ich die angebe, dann startet er jetzt meine virtuelle Maschine. Und dann passiert erstmal nichts. Und wenn ich hier in der Liste wieder nachschaue, dann steht da jetzt MIG-Test mit der ID 9 drin. Das heißt, mein System wurde gestartet und ist, glaube ich, B heißt irgendwie gerade idle oder nicht beschäftigt. Weiß ich jetzt gerade nicht. Also R ist running. Und die Domain 0 läuft eigentlich immer, wenn ich hier irgendwas ausführe, weil sonst würde ich ja nichts sehen. Okay, jetzt habe ich das gestartet. Jetzt wollte ich da eine SSH drauf machen. Genau, und jetzt muss ich natürlich auch den Fingerprint natürlich überprüfen, hier den mir anzeigt. Und hier oben hatte ich es genau, ist es gerade noch zu sehen. Und der stimmt natürlich überein. Und dann muss ich mir mein Passwort nochmal. Und jetzt befinde ich mich auf meiner virtuellen Maschine. So, wie gesagt, wir wollen das ganze Ding wieder migrieren. Das war bloß der Teil, den brauche ich nicht mehr. Ich muss jetzt auf der Maschine, wo ich das Ganze hin migrieren möchte, jetzt natürlich dieselben Voraussetzungen schaffen und insbesondere muss ich jetzt den ganzen Kram synchronisieren zwischen den beiden Maschinen. Und ich habe jetzt ist ein LVM auf dem Rechner laufen, der also denselben Pfad unterstützt wie eben auf der anderen Kiste. Also die Partitionen auf beiden Maschinen müssen wieder exakt an das oder über denselben Pfad zugreifbar sein, über dasselbe Device. Ich muss hier aber jetzt erstmal auch eine Partition anlegen und die nenne ich auch wieder MIG-Test-Disk, wie sie auf der anderen Maschine jetzt von dem Xen-Tool angelegt wurde. Gebe dem auch 2 GB Größe Speicher und das Xen LVM ist eben meine LVM-Instanz. Genau, das ist die eine Geschichte, die ich machen muss. Dann muss ich jetzt bei diesem DRBD diese Partition anmelden. Also ich muss sie, nein, stopp, ich muss erst, DRBD braucht noch einen Speicherbereich. Für die Verwaltung der Partition, also wo sie zum Beispiel abspeichert in einem Bitmuster, welche Blöcke noch aktuell sind, welche Blöcke geschrieben wurden, welche Blöcke gerade an die andere Maschine übertragen werden. Also Synchronisations-Overhead und Informationen werden hier verwaltet und da, den muss ich erstmal initialisieren, diesen Speicherbereich, der liegt auch im LVM. Und jetzt kann ich DRBD diese Partition sozusagen übergeben und sagen, ja, jetzt synchronisiere mir die. Allerdings habe ich das jetzt ja erst auf einer Seite gemacht. Das heißt, auf einem dieser beiden Rechner habe ich, der ist jetzt erstmal als Secondary angemeldet und die Daten sind noch als inkonsistent markiert. Das heißt, er weiß gar nicht, was von meiner Partition ist jetzt synchron, was ist asynchron und erwartet hier auch noch auf eine Verbindung von eben einem anderen Rechner, mit dem er dann sich abgleichen kann. Der andere ist hier noch als unknown und hier auch als unknown markiert. Das heißt, ich habe jetzt die eine Seite von meinem Synchronisationstool habe ich jetzt eingerichtet und hier muss ich im Prinzip dasselbe, na, wenn ich mich nicht vertippe, nochmal vornehmen. Das heißt, ich muss auch wieder diesen Speicherbereich, der für die Synchronisation wichtig ist, erst initialisieren. Dann muss ich bei DRBD diese Partition halt auch eintragen. Dort ist es jetzt genau dasselbe. Beides ist, jetzt habe ich zwei Secondary und bei beiden ist es inkonsistent. Das heißt, keiner von beiden weiß, wer jetzt eigentlich die tatsächlichen Daten hat, weil die Daten auf der Platte natürlich überhaupt nicht identisch sind, sondern in einem Rohzustand sind, in einem Unbekannten. Und jetzt muss ich sagen, okay, auf diesem Rechner habe ich die virtuelle Maschine angelegt, die läuft auch hier. Und hier ist jetzt mein Primary. Und das sind die Daten, die du verwenden sollst. Und jetzt kopiere die Daten auf den anderen Rechner drüber. Dort darfst du sie überschreiben. Und das stoß mir jetzt an, passiert schon wieder nichts. Und jetzt schauen wir mal eben in diesen Status rein. Und jetzt fängt er tatsächlich an, die Daten von einem Rechner auf den anderen zu synchronisieren. Also hier ist so ein Fortschrittsbalken. Und es hat jetzt irgendwie 9% hat er schon von diesen 2 Gigabyte. Und jetzt ist er schon bei 30%. Es geht also relativ schnell. Das sind ja nur 2 Gigabyte. Und hier kann ich das Ganze auch nochmal schauen. Hier ist im Prinzip genau dasselbe. Nur dass hier der eine Primary und der andere Secondary ist. Und sie sind also gerade dabei zu synchronisieren. Und der zweite Rechner ist eben inkonsistent und der erste Rechner, wo die VM jetzt angelegt wurde, ist up to date und dementsprechend, wenn das jetzt hier...
Was passiert, wenn er jetzt diese virtuelle Maschine benutzt?
Dann wird auch mit synchronisiert. Also es sollte theoretisch unproblematisch sein. Ich habe es jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. So, jetzt haben wir... diese Partition komplett übertragen. Jetzt sind beide hier sind up to date. Der eine ist noch secondary, der andere ist primary. Und für Xen, wie gesagt, muss ich den jetzt auch auf primary einmal umschalten. Ja. Und jetzt sind also beide primary, das heißt, beide sind auch gleichberechtigt, beide sind up to date. Das sind gute Voraussetzungen, sage ich jetzt mal. Ich kann mal schauen, läuft meine Maschine noch? Ja. Irgendwie, keine Ahnung. Und jetzt kann ich mal schauen, was die Migration irgendwie versuchen anzustoßen. Also ich schaue nochmal XMList. Hier läuft ja meine MIG-Test-VM. Und jetzt mit Migrate. Hier muss ich jetzt einmal die ID angeben. Vorhin war es die 8, als ich es probiert habe. Inzwischen ist es die 9, weil ich eine neue VM gestartet habe. L heißt in dem Fall also Live-Migration, das heißt im laufenden Betrieb. Auch hier könnte ich die VM ja erstmal runterfahren, beziehungsweise auch, es gibt so einen Safe-Modus, wo halt ein Snapshot erzeugt wird, das ganze Ding angehalten wird. Ich könnte das übertragen, dort wieder starten aber ich will es jetzt wirklich ohne Unterbrechung machen. Und jetzt schaue ich mal, wenn ich hier starte, was dann passiert. Ich kann hier schon mal schnell schauen. Da müsste die jetzt auch gleich als P. Ich kann auch hier schauen, die funktioniert also irgendwie noch. Und jetzt ist sie tatsächlich drüben. Also hier als P war jetzt pausiert noch hier der Status, weil die Migration noch sozusagen im vollen Gange war. Und inzwischen ist die Migration, also es geht im Prinzip eigentlich dann, wenn der Dateninhalt schon übertragen ist von der Festplatte, eigentlich nur noch eben um den Hauptspeicher und eben das, was genau in dem Moment halt verändert wird. Und das hat jetzt hier auch wieder funktioniert und meine Verbindung, meine SSH ist auch noch stabil und ich bin jetzt einfach auf dem anderen Rechner drüben und auf dem Ursprungsrechner läuft nach wie vor nur meine Domain 0, also mein Host-System. Dann habe ich hier noch ein kleines anderes Feature, was ich demonstrieren möchte, und zwar hier habe ich jetzt, also wir sehen, der Rechner hat eigentlich 2 GB Hauptspeicher, was jetzt für einen Server, wo man andere Instanzen drauf emulieren oder starten möchte, natürlich nicht besonders viel ist, weil jedes Windows braucht allein schon so viel, aber für ein paar Linux-Instanzen reicht es also hier. Ich habe ja auch hier nicht mal jetzt einen Swap oder irgendwas, aber wenn ich sage, ich muss jetzt noch ein paar starten und mir geht der Speicher aus, kann ich auch mit Memset hier sagen, kann ich das auch nochmal reduzieren. Das heißt, hier wäre das die ID 1 und ich will es jetzt irgendwie auf 200, wir können mal kurz schauen. Ich habe hier tatsächlich 500 irgendwas im B zumindest Speicher und jetzt kann ich versuchen, das zu reduzieren, weil ich irgendwie ja, die einfach nicht so viel braucht oder ich gerade eine andere VM mal kurz starten möchte und jetzt habe ich der also praktisch die Hälfte des Speichers weggenommen. Jetzt habe ich nur noch die Hälfte und es ist auch nur noch hier wesentlich weniger frei, aber hier bin ich also wirklich in der Lage, das hoch und runter zu setzen. Kann ich auch wieder 500 wie auch immer hochsetzen und bin also hier flexibel in der Ressourcenzuteilung. Was allerdings nicht geht, ich habe ja mich am Anfang dafür entschieden, der so und so viel Speicher zuzuweisen, also diese 512, die ich auch konfiguriert hatte und mehr kann ich jetzt hier im Nachhinein nicht konfigurieren, zumindest glaube ich, dass ich das nicht kann. Nein, da sagt er, also das Maximum, was ich am Anfang definiere, kann ich nicht überschreiten. Das heißt, ich könnte aber am Anfang halt relativ großzügig sein und wenn ich da noch mehr VM starte, bei allen dementsprechend den Speicher noch mal ein bisschen einschränken und wie auch immer. Und ich kann auch... Also was dieses Xen angeht... Auf jeden Fall. Also hier in dem Fall, weil ich auch eine Paravirtualisierung jetzt habe zum Beispiel, sehe ich, dass ich also nur ganz spezielle Treiber für meine Hardware habe. Das ist aber durch die Optimierung im Prinzip, dass hier einfach nur noch sehr wenige Treiber vom Betriebssystem überhaupt geladen werden. Und daran könnte ich auf jeden Fall erkennen, dass es sich jetzt zum Beispiel um eine Xen-Instanz handelt. Wenn ich jetzt keine Paravirtualisierung habe, sondern wie gesagt, mein Windows 7 oder irgendwas, was ich vorhin hatte. Das sieht in dem Fall jetzt auch wieder speziell aus, weil Xender halt jetzt zum Beispiel ein XVDA anstatt einem SDA oder irgendwas halt da eingetragen hat und der Grub auch jetzt, also zum Beispiel am Kernel, steht natürlich jetzt auch wieder Xen drin, weil die Xen-Unterstützung mit einkompiliert ist, wobei das allein natürlich noch nichts heißt, aber es sind natürlich Hinweise, wenn ich irgendwo auf einer Maschine mich befinde, umschaue, dann kann ich schon, gibt es auf jeden Fall Hinweise, ob das jetzt eine virtualisierte Instanz ist oder nicht. Aber wie gesagt, mit einem Hypervisor und Hardware-Unterstützung kann ich das im Prinzip komplett verschleiern und dann ist es nur noch eine Frage, ich starte irgendeinen Befehl und messe die Zeit und wie lange braucht denn das jetzt? Also da kann ich so ein bisschen Hinweise versuchen abzuleiten.
Wenn du Steuersachsage XM lässt.
Hier läuft jetzt kein, also gut, das Kommando ist nicht installiert, aber hier könnte ich jetzt auch keinen Hypervisor nochmal starten, weil ja, der, ich das im Prinzip nicht kaskadieren kann. Aber dann kann ich, es wäre vielleicht auch ein Hinweis, aber vielleicht könnte man sowas auch nochmal emulieren, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob man in einer virtuellen Instanz auch nochmal einen Hypervisor mit emulieren könnte, weiß nicht. Aber diese Zeit-Timing-Geschichten, wie gesagt, kann ich ja auch wieder beeinflussen, weil die Zeit habe ich ja als Hypervisor auch wieder im Prinzip unter Kontrolle und könnte da Sachen anpassen, die Zeit schneller laufen lassen, langsamer laufen lassen. Und speziell kann es ja auch sein, dass ich mich tatsächlich auf einer knackalten Maschine befinde. Also wenn es jetzt ein älteres Betriebssystem ist oder die runtergetaktet wurde oder irgendwie, dann sind die Timing-Angriffe auch nicht hundertprozentig aussagekräftig. Oder die Maschine eben anderweitig ausgenutzt wird von anderen Prozessen, die halt viel CPU-Last erzeugen. Die sagt mir, ja, ich habe, also das ist die tatsächliche Hardware, die ich drunter habe, die ist virtualisiert, also die ist sozusagen durchgereicht, nur halt die Zugriffe darauf werden kontrolliert und dementsprechend sieht es auch aus wie eine richtige CPU. Nur, dass das halt so ein knackaltes Ding ist irgendwie, ja.
Aber dann hatte ich eigentlich zwei, ne?
Ich hatte zwei und hier habe ich aber nur eine davon sozusagen der VM zur Verfügung gestellt und die sieht jetzt auch nur einen. Das ist die Instanz, die ich vorher erzeugt hatte mit diesem Xen Create Image und da hatte ich als Parameter, schauen, ob ich es irgendwo noch habe. Oder war das das andere Fenster, wo ich das ausgeführt habe? Da hatte ich auf jeden Fall als Parameter VCPU 1 angegeben und dementsprechend ist es auch nur 1.
Ja, aber du hast ja inzwischen auf eine andere Rechnung migriert.
Ach so, aber diese Einstellungen werden dort übernommen, ja. Also eine CPU bleibt eine CPU und durch die Migration verändert sich die Eigenschaften der virtuellen Maschine erstmal nicht, sondern werden so übernommen. Es gibt natürlich Probleme, wenn ich jetzt eine 64-Bit-Maschine emuliere oder halt eine virtuelle Maschine mit 64-Bit-Betriebssystem habe, kann ich die nicht auf eine 32-Bit-Xen-Instanz drüber schieben, aber eine 32-Bit kann ich zwischen 64- und 32-Bit-Instanzen zum Beispiel auch übertragen ohne Probleme. Und natürlich muss dann auch immer die Xen-Version mehr oder weniger identisch sein, weil es natürlich sonst Konvertierungsprobleme gibt, das ist bei allen virtuellen Maschineninstanzen natürlich so. Aber das, wie gesagt, funktioniert.
Was passiert, wenn der Rechner, auf den du es hinmigrierst, weniger CPUs hat als wie deine virtuelle Maschine?
Ist eine gute Frage. Wenn jetzt der Zielrechner also nur eine CPU hat, meine virtuelle Maschine hat aber zwei angegeben. Ich glaube, dann reduziert sich die Anzahl. Aber wie das dann genau läuft, ich meine, wenn man dem Betriebssystem eine CPU mal kurz wegklaut, es kommt vielleicht auf das Betriebssystem drauf an, wie zimperlich oder empfindlich das dann reagiert, ob das ohne Probleme weiterläuft.
Also ja? CPU-Hotplugging
wird von Linux unterstützt. Okay, also in dem Fall wird es wahrscheinlich gehen. Bei meinem Windows 98, ja gut, das unterstützt eh bloß eine CPU. Oder bei meinem Gameboy kann ich nicht auf einmal eine CPU einfach dazuschalten oder wegnehmen, denke ich mal. Ja, das wäre es sozusagen von meiner Seite eigentlich mehr oder weniger gewesen. Das hat man alles schon. Wie gesagt, das war nur ein kleiner Ausschnitt, mit dem ich mich persönlich halt in der letzten Zeit mal beschäftigt habe. Es war eben, wie gesagt, hauptsächlich Open Source oder freie Implementierungen, für die man jetzt keine Lizenz oder kein Geld zumindest auf den Tisch legen muss. Bei VMware ist es so, das ist ein kommerzielles Produkt, ist aber für den nicht kommerziellen Einsatz kostenlos runterladbar. Da gibt es noch ganz andere Varianten, also da habe ich natürlich auch Einschränkungen, speziell jetzt beim VMware-Tool, dem VMware-Player, der kann zwar virtuelle Maschinen anlegen und abspielen, aber da gibt es noch andere kommerzielle Produkte, also ganze Serverlösungen, wo ich das über auch sehr elegante Managementfunktionen meine Maschinen einfach neu starten, verschieben und so weiter, auch mit einem Klick alles machen kann. Es gibt, wir haben die Liste von Implementierungen gesehen, also für verschiedene Plattformen, verschiedene Betriebssysteme, für verschiedene PC- oder auch Nicht-PC-Architekturen, Lösungen, die unterschiedliche Feature-Sätze jeweils implementieren, nicht implementieren, Emulation, Virtualisierung. Es gibt sehr unterschiedliche Varianten und die, die ich jetzt vorgestellt habe, waren die, die halt unter Linux auch sich gut einsetzen lassen und halbwegs effizient laufen. Dann gibt es natürlich auch noch Cloud-Lösungen, dass ich mir, was weiß ich, von einem großen Anbieter, der irgendwie Clouds irgendwie am Laufen hat, sozusagen auch CPU-Zeit im Prinzip anmiete und wenn die gerade auf ihren Server nichts zu tun haben, dann kann ich billig da irgendwie Number-Crunching machen und mir Sachen installieren. Und wenn dann aber viele Leute gerade irgendwas in der Suchmaschine eingeben, dann wird meine Maschine ein bisschen ausgebremst oder so. Oder ich kann mir auch feste, also für Number-Crunching ist es auf jeden Fall interessant, also feste CPU-Zeiten auf großen Maschinen auch mal ganz kurz irgendwie zusammenklicken, um irgendwas Wichtiges zu rechnen, was ich gerade wissen möchte. Da ist also ein unheimlich weites Feld, aber ja, das war so das, wo ich innerhalb begrenzter Zeit also zumindest mal ein paar Erfahrungen sammeln konnte und die wollte ich halt hier mal umbringen und umsetzen, erzählen und ja, wir haben schon ein paar Fragen beantwortet. Gibt es noch weitere Dinge, die euch interessieren, die euch unter den Nägeln brennen? Habt ihr selber Erfahrungen mit virtuellen Maschinen, irgendwie ganz tolle oder irgendwas, eine ganz abgefahrene Emulation von, keine Ahnung was, eure ISDN-Box oder irgendwas auf einem Rechner, die toll läuft oder sonstige Geschichten? Ansonsten, ja. Ja.
Also deine Empfehlung wäre jetzt einfach, um festzustellen, ob meine Matrix sind oder nicht, ich kaufe mir eine
Blue-Pill. Wie gesagt, es gibt da heftige Argumentationen, ob jetzt bei Blue-Pill speziell so ein Timing-Angriffe prinzipiell systembedingt irgendwie immer irgendwann, wenn ich sie nur kompliziert genug oder raffiniert genug mache, irgendwie erfolgreich sind oder ob, da ich mich ja immer auf die Umwelt, die meine Realität verlassen muss, auch mit meiner Stoppuhr, ob ich dann systembedingt immer ums Licht geführt werden will. Also da gibt es keine eindeutige Antwort. Und je nachdem, wer jetzt gerade wieder den geschickteren Angriff oder den geschickteren Hack oder den geschickteren Anti-Hack dagegen irgendwie implementiert, geht es mal so und mal so aus. Also es ist keine eindeutige, es ist in dem Fall nicht entscheidbar, ob jetzt Bluepill erfolgreich ist, ja. Die Bluepill setzt zu dem Zeitpunkt ein, wo sie praktisch den Hypervisor sozusagen aktiviert bzw. da sich integriert. Also es kann während der normalen Laufzeit sein, dann sitzt sie halt da. Es heißt aber nicht, dass sie dieser Hypervisor und die Einstellungen dort sind, aber nicht persistent. Das heißt, wenn ich den Rechner neu starte, dann ist mein Hypervisor natürlich auch erstmal zurückgesetzt und dann ist die Bluepill auch erstmal wieder weg. Dann ist die Frage, ich kann es natürlich beliebig weit bringen, wenn ich mein normales Betriebssystem wieder gestartet wird, mein sozusagen unverändertes, und ich mich da irgendwo einlisten musste, kann ich mich beim nächsten Start natürlich wieder in den Hypervisor zurückschreiben. Dann habe ich aber natürlich Spuren im bisherigen Betriebssystem hinterlassen und kann eventuell gefunden werden. Ich kann natürlich aber auch es ganz geschickt machen und sozusagen ein Mini-Betriebssystem auf meinem System erstmal installieren, das zuerst gestartet wird vor dem bisherigen System, vor dem Windows, vor irgendwas, was sich dann wieder in den Hypervisor direkt reinschreibt und dann im Anschluss sozusagen das bisherige System wieder als Gastsystem startet. Aber dann habe ich natürlich die komplette Komplexität. Also ich kann meinen Hypervisor und den Chartcode sozusagen versuchen, natürlich möglichst gering zu halten und es möglichst zu vereinfachen, um nicht nur ganz wenige Routinen irgendwie dann einzuklinken, die für mich halt interessant sind. Aber wenn ich das hinbekomme, dann habe ich in meinem Gastbetriebssystem tatsächlich überhaupt keine Spuren sozusagen hinterlassen. Dann liegt halt irgendwo auf der Festplatte, muss ich es halt schaffen, da mich in der eine kleine Partition anzulegen oder irgendwo mich zu verstecken, sodass ich im normalen Betriebssystem gar nicht mehr auffindbar bin. Dann würde das Ding natürlich auch bei jedem Start erneut geladen. Aber dann müsste ich halt dann entsprechend wieder die Festplatte untersuchen. Aber wenn er sich in den Festplattentreiber dann eben einklingt und diesen Bereich dann sozusagen zur Laufzeit des Betriebssystems wieder ausblendet, dass ich den gar nicht sehe, weil der Hypervisor kontrolliert ja alle Hardware, die ich sehe und teilt die auch zu und kann also entsprechend die Festplatte kleiner darstellen, als sie ist und dann bekomme ich davon auch wieder gar nichts mit. Ja, nochmal. Sollen wir mal mit Mikrofon anfangen? Spielt jemand den Mikrofonträger, damit ich nicht durch die Gegend rennen muss? Einschalten muss man es noch.
Ja, und so klassische Bootviren, dass ich da direkt auch ins BIOS reinsitze, wie es früher mal war, oder in die Boot-Partition, nicht Boot-Partitionen, sondern in die Bootblock-Sachen mich reinschreibe, dass ich da direkt den Hypervisor angreife, ist das auch schon umgesetzt, oder kann ich noch davon ausgehen, dass wenn ich sage, ich habe jetzt von einem USB-Stick mein Desinfect gebootet, dass ich dann sagen kann, das System ist noch nicht kompromittiert?
Also, die Frage ist, ob ich in den Bootblock oder beziehungsweise halt ja diese Bluepill integrieren kann. Und ich würde sagen, also halte ich jetzt für unwahrscheinlich, weil da schon verdammt wenig Platz einfach drin ist und ich so einen Hypervisor-Code, ich weiß jetzt nicht genau, was da so die Minimalgröße ist, wie klein ich den bauen kann, um eben den zu initialisieren und eben meine 2-3 Routinen, die ich beeinflussen will, dort unterzubringen. Aber ich würde sagen, das reicht auf keinen Fall, um jetzt allein bloß im Bootblock mich zu verstecken. Ich glaube, der muss schon dann irgendwo anders, also so die Größe vom Grub würde ich jetzt schon sagen, das ist ein paar Kilobyte, 100 Kilobyte, halbes Megabyte, Megabyte, wie auch immer, irgend sowas in dieser Größenordnung. Ich bin jetzt da kein Bluepill-Programmierer und weiß jetzt nicht genau, was da die Minimalanforderungen sind, aber sowas in der Größenordnung von einigen Kilobyte, ich glaube, da kommt man dann auch nicht drunter, weil die ganze Angelegenheit schon wieder entsprechend kompliziert ist. Und ich mich natürlich auf mein Betriebssystem, das ich dann befallen, wie auch immer möchte, halt dann entsprechend anpassen muss. Ja.
Also wenn wir beide jetzt tolle Rechenzentren haben, die räumlich relativ weit voneinander getrennt sind und wir eine virtuelle Maschine migrieren möchten, von mir zu dir, was muss man dann machen, damit die Netzwerkverbindungen weiterhin funktionieren?
Ja, das ist natürlich ein bisschen tricky. Das habe ich hier auch komplett ausgelassen, warum das hier so einfach funktioniert hat. Also in dem Fall hat die Migration so problemlos funktioniert, weil, also diese unter Xen im Speziellen, weil die in demselben Subnetz hängen und im Speziellen an demselben Switch. Das heißt, die Kommunikation bis zu dem Switch war immer identisch und nur dieser Switch musste entscheiden, wo hängt jetzt meine virtuelle Maschine, meine MAC-Adresse, meine IP, wie auch immer, und musste halt dann genau im richtigen Moment umschalten vom einen Port auf den anderen, und das funktioniert halt in demselben Subnetz ohne Probleme. Sobald ich aber irgendwie in verschiedenen Subnetzen hänge oder die Host-Systeme weiter auseinanderstehen, muss ich natürlich im exakt richtigen Moment alle meine, also dann kann ich ja die IP-Adresse auch nicht behalten sozusagen, weil die dann im falschen Subnetz hängen würde. Das kann man natürlich über Virtualisierung, also VPN-Geschichten oder so, versuchen zu umgehen beziehungsweise halt zu lösen, aber dann muss man halt die Routing-Geschichten auch exakt im richtigen Zeitpunkt umstellen. Und das halte ich für sehr kompliziert, und ich glaube, es gibt auch keine direkte Unterstützung jetzt dann von der Virtualisierungsumgebung. Die müsste ja dann das Kommando geben, die eine Maschine ist gestoppt, die andere ist gestartet, stelle jetzt mal die Routen um oder sonst irgendwie, passe den DNS-Eintrag ein oder wenn ich eine neue IP-Adresse oder so bekomme. Also das halte ich für sehr kompliziert bis gar unmöglich, eben in ein anderes Subnetz rein zu migrieren. Je nachdem, wie gut ich das ganze Zeug unter Kontrolle habe. Aber ja, bei verschiedenen Subnetzen glaube ich jetzt nicht, dass es direkt funktioniert. Und dann habe ich ja die Möglichkeit, halt mit dieser kalten Migration da irgendwie halt mal das System runterzufahren, es schnell irgendwie rüber zu kopieren, ja, aber dann halt auch wieder auf einer anderen IP-Adresse halt hochzufahren. Weitere Fragen? Dann danke ich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und hoffe, es war einigermaßen interessant und nicht zu langweilig und nicht zu trocken. Und ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend und vielen Dank.